Ja, ich finde es immer spannend. Wir haben zu, also wenn ich von wir spreche, denke ich jetzt gerade an die Corinne, an mich. Ich plaudere heute ein bisschen aus unserem Leben, sorry. Ja, wir haben Anfang des Jahres mal gedacht, wäre doch mal schön, wieder mehr so richtig Bibelstellen, Bibelstücke durchzulesen. Und es gibt da diese Jahresbibel. Als mich Corinna da damit konfrontiert hat, habe ich gesagt, das schaffen wir nie. Höchstens das Neue Testament. Und wir haben dann ganz euphorisch angefangen und haben gemerkt, oh, da kann man doch nicht einfach so drüber weglesen. Inzwischen sind wir, glaube ich, so beim 8. Januar. Und das sind einfach so werthaltige Geschichten von Jesus erzählt, wo man wirklich spüren, das geht nicht einfach so. Oder für uns jetzt halt. Vielleicht schaffen wir es ein anderes Mal. Dieses Jahr glaube ich nicht mehr, wenn wir so weitermachen in dem Tempo. Aber was eine Sache hat mich echt berührt und an die denke ich immer wieder, wenn Jesus Menschen geheilt hat und ihnen, wenn er in ganz besondere Weise in ihr Leben eingetreten ist, das hat die Menschen echt sowas von umgekrempelt. Zu einer Person hat er gesagt, sag nix, geh einfach und freu dich dran, dass du geheilt bist. Und der springt weg und jubelt und erzählt es im ganzen Dorf natürlich. Und ich möchte es, also ich habe nirgends gelesen, dass das Jesus im Nachhinein da nochmal irgendwie ermahnt hätte. Ich glaube, das war trotzdem okay, dass er das gemacht hat. Und deswegen finde ich das auch so wertvoll, wenn wir in unserem Leben wichtige Erfahrungen machen, die uns weiterbringen, die uns einfach nochmal auf einen ganz anderen, vielleicht auf einen Stand stellen, wo wir merken, ja, ich seh jetzt nochmal ganz anders in mein Leben. Und ja, wenn wir das spüren, dass wir das nicht nur für uns behalten, sondern dass wir es auch als Ermutigung für die Gemeinde dann weitergeben. Und zwei Personen haben wir heute hier. Ich darf die Monika schon mal zu uns nach vorne bitten, die einfach ja, diesen Touch in besonderer Weise erlebt haben und davon erzählen. Danke.
Als erst weiß ich mal gar nicht, wie ich anfangen soll, aber vor ein paar Wochen kam eine Einladung von Esther und von Lothar wegen dem romanischen Abend gestern. Und dann stand das Wort festliche Kleider drin. Und da habe ich gedacht, okay, das habe ich ja schon durch. Das habe ich auf meinen Encounter abgegeben. Da war viel kaputt in mir. Durch sexuelle Missbrauch mit festlichen Kleidern und dies und jenes. Aber wieso bin ich jetzt so auf 180? Wieso drehe ich innerlich am Rädle? Wieso will ich da überhaupt nicht hin? Das ist ja furchtbar. Ich habe 1000 Ausreden gehabt. Mein Mann hat sich schon gefreut, aber ich habe 1000 Ausreden gehabt. Wir gehen mal nicht hin und das ist das und das ist das und dies und jenes. Ich habe keine Kleider, ich habe dies und jenes nicht. Und dann hab ich mit dem Lothar nochmal gesprochen, wollte eigentlich sagen, wir kommen nicht. Er sagte aber, will einer euch die Freude rauben, das lassen wir nicht zu. Und dann bin ich heim und habe gesagt, Herr, also wo hast du jetzt deinen Finger draufgelegt? Was willst du jetzt heilen? Jetzt bin ich 43 Jahre, gehe ich mit dir. Die ersten sexuellen Missbräuche habe ich mit 3, 4 Jahren erlebt und aufgehört hat es irgendwann mit 18. Und immer war es nach festlichen Veranstaltungen. Auf Hochzeiten, auf Geburtstagen, auf irgendwelche festliche Veranstaltungen, was hinterher sexueller Missbrauch bei mir, bei meiner Mutter, ich habe es miterlebt. Die Festereien waren immer mit solchen Erlebnissen verbunden. Und das hat mir der Herr deutlich gezeigt. Und dann habe ich gesagt, ach, okay, du hast mir zwar schon oft gezeigt, aber ich habe es immer toll verdrängt. Aber ich habe mich auch nie gefreut, dass ich zum Festmahl des Herrn gehöre, dass ich zum Hochzeits, also seine Braut bin, dass ich mal an seinem Tisch sitze. Das war für mich immer, oh, nein, niemals. Also vom Kopf her weißt du viel als Christ. Und du kannst auch immer wieder auf Bibelstellen stehen. Da habe ich mich jetzt jahrzehntelang durchgemogelt mit, wenn irgendwas war. Aber ich bin dann wirklich in die Stille. Ich habe dem Erwin nichts gesagt, habe niemandem was gesagt. Bin zum Herrn und habe gesagt, okay, jetzt bist du dran. Ich brauche kein Befreiungsgebet, ich brauche kein dies und jenes, jetzt bist du dran. Zeig mir, was da los ist. Hat er mir bestimmte Personen gezeigt, bestimmte Situationen. Hat gesagt, Herr, ich will jetzt jeden vergeben. Ich will meiner Mutter vergeben, meinem Vater vergeben, die Freunde meiner Eltern, meine jugendlichen Freunde. Und vor allem will ich auch mir vergeben, dass ich mich jahrzehntelang in diesem Ding gebadet habe und es als Entschuldigung genommen habe. Jetzt ist Zeit, wie soll ich an deinem Tisch kommen als deine Braut, wenn ich diese Verletzungen noch habe? Und auf einmal war das alles weg. Ich hatte so einen Frieden und so eine Freude. Wir sind mit Freude einkaufen gegangen und gestern, es war wunderbar.
Danke, Monika. Ja, und wir segnen dich jetzt wirklich auch, dass du das in deinem Leben wirklich bis zum Lebensende, bis du in der Ewigkeit ankommst, das so halten kannst und diese Freude in dir wirklich ja, voll sich entflammt und voll in diesem Feuer bleibt. Amen. Ja, ich darf direkt weitermachen. Auch der Wolfgang hat wirklich tiefe Erlebnisse und die möchte er mit uns teilen. Da freue ich mich drauf.
Ja, ich bin ja das erste Mal hier im Rahmen eines Korinther-Gottesdienstes am Reden und es ist jetzt endlich mal Zeit gewesen, dass ich das auch tue. Und ich habe auch ein bisschen was zu berichten und hoffe, dass ich euch nicht langweile damit, wenn ich hier was Dinge aufzähle. Also es ist fast genau jetzt ein Monat her, da hatte meine Frau Geburtstag, wieder mal, wie jedes Jahr. Und diesmal hatten wir deswegen unsere Kinder, Enkelkinder, Schwiegerkinder, zusammengerufen und eingeladen in eine Lokalität zu einem schönen gemeinsamen Essen. Als mein Blick da so in der Runde herumging, da kam es mir plötzlich in den Kopf, ins Hirn. Sag mal, wenn es Ereignisse gegeben hätte, die dir dein Leben schon in frühen, jüngeren Jahren genommen hätte, dann wird ein Teil der Personen, die da sitzen, überhaupt nicht hier sitzen, weil die würden sich gar nicht kennen untereinander. Und der andere Teil, den gäbe es nicht mal. Nur weil ich nicht meine Jahre leben durfte. Und dann ging der Gedanke weiter. Mir sind so ein paar Schlaglichter, Ereignisse ins Gedächtnis gekommen, dass schon alles sehr früh hätte zu Ende sein können. Ich habe mich erinnert an einen Verkehrsunfall. Ich hatte gerade wenige Tage meinen Führerschein. Und natürlich jung, guter Stimmung. Ich fuhr wohl etwas zu schnell in eine Kurve. Es war im Raum Karlsruhe. Und da hatte ich das Pech, dass es sich um eine verjüngende Kurve handelte. Und als junger, blutiger Fahranfänger keine Chance. Ich flog also von der Straße runter in eine Schonung. Der Wagen überschlug sich mehrere Male. Aber ich konnte aus dem Auto herauskrabbeln. Ich hatte zwar schwere Prellungen im Schulter- und Brustbereich, aber ansonsten, ich konnte noch am gleichen Tag wieder zurück nach Hause gebracht werden, beziehungsweise konnte selbst gehen. Was ging durch meinen Kopf? Glück gehabt. Es gab ein weiteres Ereignis, das war während meiner Bundeswehrzeit. Ich fuhr am späten Sonntagabend auf der Autobahn so gemütlich mit 110 zu meinem Lehrgangsort im Bayerischen Wald, als plötzlich ein schwerer PKW von hinten in mich hineinrauschte, mich von der Straße, ja wirklich nicht nur schob, sondern drückte, der Wagen wiederum überschlug sich mehrere Male. Ich habe das heute noch vor mir, wie das Dach mit jedem Überschlag ein Stück näher an Kopf kam, aber ich konnte aussteigen, unverletzt. Und an diesem, noch in dieser Nacht konnte ich dann mit dem Taxi weiter zu meinem Zielort fahren. Mensch, da hast du ja wieder Glück gehabt. Noch ein drittes Mal Verkehr, das ist so ein richtiges Szenario jetzt. Wir waren in einer Marschkolonne, das heißt, alle Fahrzeuge so fuhren auf der Autobahn, so wie die Perlen an einer Schnüre aneinander. Und wir fuhren in einen Einsatzort. Und ich saß im vorletzten Fahrzeug, in einem Jeep. Und vor mir fuhr direkt der Tankwagen. Das war jetzt nicht ein Tankwagen, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt, sondern das war ein LKW mit offener Pritsche und da standen die Benzinkanister schön sauber aufgereiht, alle offen auf diesem Fahrzeug. Und wir fuhren da also gut als Kolonne mit mäßigem Tempo und in Höhe des ehemaligen Flughafens Riem in München kam von hinten so ein kleiner italienischer Sportwagen mit einer erheblich größeren Geschwindigkeit und zog urplötzlich nach rechts. Keiner wusste, warum. Im Nachhinein war uns klar, der junge Mann war sicherlich eingeschlafen. Es war ja nachts. Der krachte voll links in den Tankwagen hinein und verkeilte sich dort und war in Sekundenbruchteilen ein richtiger Feuerball. Es war also nicht an irgendwelche Rettung oder was zu denken. Nur das Tankfahrzeug, was direkt den Kontakt hatte, brannte nicht. Und wenn man sich vorstellt, was hätte passieren können, wenn dieses Fahrzeug auch Feuer gefangen hätte, es wäre ein Inferno gewesen. Aber der junge, ungestüme Wolfgang Tuschmann sagte, hast du wieder Glück gehabt. Ja, jetzt ein letztes noch aus meiner unchristlichen, sage ich jetzt, Lebensperiode. Ich bin ja vom Elternhaus nicht damit befasst gewesen. Während meiner Studienzeit in Heidelberg erkrankte ich an Typhus. Und das bedingte dann, das war ausgelöst durch kontaminierten Kartoffelsalat. Und das heißt, hieß für mich 6,5 Wochen auf der Isolierstation im Einzelzimmer. Die einzigen, mit denen man Kontakt hatte, waren die vermummten Schwestern und Ärzte. Und die ersten knapp 2 Wochen lag ich in einer Art Eiswanne, Eisbett, das dafür sorgte, dass das Fieber nicht über die 42-Grad-Grenze anstieg. Und als die 6,5 Wochen dann vorbei waren, da gibt es ja eine Fülle von Tests, die gemacht werden müssen. Und da war ich dann unheimlich erleichtert, als die Ärzte mir sagen, dass ich nicht ein sogenannter Ausscheider, wie das heißt, war und damit eigentlich für den Rest meines Lebens eine wirkliche Gefahr und Bedrohung für meine Mitmenschen gewesen wäre. Da dann der Kontakt einfach, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man dann beachten muss. Das ist sehr umständlich mit möglichst eigener Toilette und was alles. Aber ein letztes Mal Glück gehabt, wirklich toll. Und dann, als ich später meine Frau kennenlernte und zum Glauben kam und an diese Dinge dachte, an diese Erlebnisse, da sah ich sie natürlich im ganz anderen Licht. Da wusste ich, damals hielt Gott die Hand jeweils über mich. Er ließ nicht zu, dass mir was passieren sollte, obwohl ich persönlich überhaupt kein Draht zu ihm hatte. Zumindest nicht in dieser eine Richtung. er war da. Und er hat mich durchgeführt und hat gesagt, warte mal, der Junge hat noch was zu tun. Der soll irgendwann, und das wusste der Herr, irgendwann kriegt er die Kurve und findet zu mir. So ist es auch gekommen. Und ich könnte jetzt über eine Fülle von Ereignissen berichten. Auch während meiner Zeit als Glaubender, als Christ, wo es genauso war, wo immer, und zwar nicht weniger jetzt über mich selbst, aber auch meine ganze Familie betreffend. Es gab jedes Mal Dinge, wenn wir in Not waren, wenn es wirklich was, die Dinge einem bedrückt haben, er hat uns immer geholfen. Beispielhaft, ihr habt es ja zum Teil alle miterlebt, unser kleiner Janoa, ihr kennt ihn, der ist quicklebendig, manchmal zu lebendig, als er auf die Welt kam, es war fürchterlich. Der hatte zum Teil, der hing an Schläuchen, an den verschiedensten, er war wirklich mehr tot als lebendig, er hat zum Teil an einem Tag über 40 verschiedene Medikamente bekommen. Also es kämpften wirklich alle. Und da ist jetzt ein zweiter Punkt, den ich noch ansprechen möchte. Und zwar ist es die Kraft einer intakten, betenden Gemeinde. Die Gemeinschaft, wenn die zusammensteht, und das war damals angefangen von Matthias, der ins Krankenhaus mit Ausnahmegenehmigung durfte, zu dem Kleinen, bis hin zu all denen, die hier als Gemeinde gebetet haben, da bin ich überzeugt, das war eine unheimliche Power, eine Kraft in der unsichtbaren Welt, die da wirksam wurde und die geholfen hat, dass das Ganze auch zu einem guten Ende kam. Und wir sind euch da sicher unser Leben lang dankbar, was ihr alle für uns getan habt. Und darum möchte ich einfach jedem Einzelnen sagen, auch wenn du es nicht spürst, wenn du in Not bist, wenn du glaubst, es gibt keinen Ausweg oder du findest die Lösung nicht, du darfst sicher sein, der Herr ist an deiner Seite. Vertrau darauf, mach es dir auch bewusst, er ist da. Denn nicht umsonst hat er seinen Heiligen Geist in unsere Herzen hineingelegt. Und genau der gleiche Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, ist auch über einer Gemeinde. Und da kommt, da summiert sich das auf, die Kraft. Und drum, es ist ganz wichtig, dass die Gemeinde zusammenhält und zusammensteht. Und verzage nicht, wenn du gerade wieder in einer Situation bist, wo es nicht so läuft oder wo dann einfach auch Angst aufkommt. In solchen Situationen. Vertrau drauf. Denn, damit schließe ich jetzt, wie heißt es im Psalm 33, das Wort des Herrn ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss.
Halleluja. Danke, Wolfgang. Während du gesprochen hast, hatte ich den Eindruck, da war so stark ein Vers aus 1. Mose 12, Vers 2 da, den ich nochmal über dir aussprechen möchte. Da heißt es nämlich, da sagt der Herr, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und ich habe den Eindruck, das ist genau passiert in deinem Leben. Vielleicht wird man es heute sagen, ich habe dich gesegnet und bewahrt und du darfst weiter ein Segen sein. Amen. Für dein Leben.
Amen. Danke dir.
Ist echt schön zu hören und ich hoffe, es ermutigt dich einfach, ja, dass du auch nochmal intensiv über dein Leben nachdenkst, wo der Herr schon so intensiv an dir gewirkt hat. Ist ganz sicher, gibt es ganz viele Stellen. Mario, du wolltest gerade noch was sagen? Oh.
Das hat der Wolfgang mich ermutigt, auch meine Bewahrung über all die Jahre zu erzählen. Ihr wisst, dass ich Alkoholiker bin. Ich bin trockener Alkoholiker. Alkoholismus ist sicher nicht heilbar, aber Gott kann Wunder tun. Ich kann frei leben ohne den Alkoholiker, ohne Alkohol zu mir zu nehmen. Aber Gott hat mich auch bewahrt. Ich weiß noch, im Suff bin ich in Heidelberg, war Sommerfest, heimgefahren. Zwischen Neckargemünd und Heidelberg habe ich den Blackout bekommen, bin an den Rand gefahren und habe einmal ein bisschen geschlafen. Und danach bin ich heimgefahren. Im voller Rausch. War ja wieder fit. Einen Tag später war ich wieder am Abend laufen unterwegs, war mit dem Bus im Innerstadt, hab halt wieder getrunken, wollte nur noch mein Auto tanken, immer voll Suff. Ich durfte denn erleben, wie Gott es geregelt hat, dass ich mal aufwach. Ich durfte 3 Metallbügel umnähen. Auto war total Schaden. Natürlich damals im größeren Wagen habe ich den auf Pump gekauft. Also durfte ich denn die Geschichte noch. Mein Auto war total Schaden natürlich. Ich hatte 1,6 Promille. Und mein Beifahrer, hätte ich einen gehabt, hätte gebrochene Beine. Ich war aber zum Glück daheim, alleine im Auto. Also kam keiner zu Schulden, außer die 3 Metallbügel. Und ich sag mir ehrlich, wenn das eine Gruppe Menschen, ich wäre nicht mehr froh geworden. Sprich, er hat mich bewahrt. Es hat aber länger noch gedauert, bis ich trocken sein durfte. Kurz davor hat er mir in der Vision gezeigt, entweder sauf ich weiter und gehe unter die Brücke der Obdachlosigkeit oder ich höre auf zu trinken. Ja, Pest und Cholera hatte ich die Wahl. Dann habe ich ein letztes Mal noch mal den Mut gebracht, wieder zu meiner damaligen Hausärztin und habe gesagt, ich will noch mal entgiften. Ja, Gott hat sich dazu gestellt. Ich konnte trocken werden. Gott hat mich aber auch da geprüft. Ich war 5 Monate danach. Vielleicht kennen einige im Feierling in Freiburg. Im Biergarten, wo ich immer war, hab schon das Bier bestellt und konnte sagen, lieber Opa, ich zahle und ich gehe. Da habe ich die Kraft von oben bekommen, zu widerstehen. Und ich konnte sagen, nein, ich gehe und bin dann zu den anonymen Alkoholiker. Danach hat Gott mich auch öfter noch bewahrt. Ich hatte einmal, bin ich auf einer Eisplatte ausgerutscht, bin hingefallen, hab gedacht, nur eine Wirbelprellung oder Wirbel, halt irgendwas Unkompliziertes. Hab noch mit der zukünftigen Frau gesagt, wir brauchen keinen Arzt, wir holen meine Stiefvater. Wir waren unten in Horben. Und dann bin ich hochgelaufen noch und hab dennoch erlebt. Gott hat mich bewahrt. Ich hab keinen Bruch überlebt und keine Vollgeschichte.
Danke, Mario. Ja. Schön zu sehen, ja, dass wirklich auch Gott Wege geht und ja, so wie du es erlebt hast, Mario, dass es ja, mit Alkohol im Leben jederzeit wirklich Gott da ist und für dich sorgt, dich beschützt. Ja, wir möchten weitermachen. Die Edith hat was auf dem Herzen. Ja, und es brennt einfach in ihr und das trägt sie uns jetzt vor. Da freuen wir uns sehr drauf. Brauchst du ein Pult?
Ich wollte jetzt erst mal sagen, ist das überhaupt noch gut? Also ich kann das nicht so in einer Viertelstunde.
Nee, soll auch nicht.
Und sicher also, auch länger als eine halbe Stunde. Habt ihr so viel Sitzfleisch, so viel
ja.
Ausdauer?
Ja.
Danke. Dann mach ich's. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie das mit der Lautstärke mit meinen Hörgeräten ist. So okay?
Ja.
Also erstmal muss ich euch von meinen Kämpfen erzählen. Als es für mich klar war, dass ich da reden muss, reden soll, reden will, und ich das angekündigt habe, dann hatte ich so einen Kampf. Jede Nacht waren dort diese Stimmen. Du kannst es nicht. Du kannst nicht reden. Du hast nichts zu sagen. Die wollen dich nicht hören. Außerdem bist du viel zu alt. Es ging jede Nacht so. Und interessant war, ich bin aufgewacht, ich bin aufgestanden und es war ein Lied in mir. Ich bin so froh, Jesus lebt in mir. Ich bin so froh, Jesus lebt in mir. Ich bin so froh, Jesus lebt in mir. Sing in Glory, Halleluja, Jesus lebt in mir. Am nächsten Tag dasselbe und wieder und wieder. Ich habe dann mit Ingeborg und Ingrid gesprochen und die haben mir mal so ein bisschen den Kopf gewaschen und endlich habe ich es kapiert. Mann, oh Mann. Aus der Dunkelheit, aus der Finsternis, die dämonischen Mächte. Ich weiß es doch eigentlich schon Jahrzehnte und ich blieb blockiert. Ich habe nichts gemacht und dann endlich habe ich Autorität genommen und der Spuk war vorbei. Okay, ich glaube, jetzt brauche ich doch die Brille, groß geschrieben ist. Und eigentlich habe ich das jetzt gesagt und wollte das sagen, um euch alle zu ermutigen. Ich habe gedacht, vielleicht ist der eine oder der andere, der längst mal was sagen sollte und hat sich nicht getraut. Und da wollte ich euch einfach sagen, traut euch. Ich meine, jetzt durch die Beiträge war ja auch eine Aufmunterung. Aber was kann denn passieren? Euch kann doch nichts passieren. Gut, wenn ihr sagt, und es war vielleicht doch nicht dran, dann habt ihr halt einen Fehler gemacht. Und Fehler sind ganz wichtig. Wir müssen tun, durch Fehler wachsen wir. Aber wenn ihr es nicht gesagt habt oder ihr hättet sollen sagen, dann habt ihr Gott verpasst und ihr habt uns eines Segens beraubt oder wo immer sie es sagen wollen. Und das wäre sehr schade. Okay, einverstanden?
Ja.
Okay. So, jetzt geht's los. Danke, Vater, für deine Gnade auf dem Reden und auf dem Hören. Danke, Herr Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Und Heiliger Geist, übernimm du jetzt und danke, dass du das tust. Amen. Erstmal geht es um den Namen Jesus. Ich habe ein paar Bibelstellen, ich kann die leider nicht an die Wand werfen. Kann ich halt nicht. Ihr könnt es einfach zuhören oder liest es in der Bibel mit, okay? Apostelgeschichte 4,12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. 2,21 und Römer 10,13. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also in keinem anderen Namen ist Heil. Philipper 2,2. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihn dem Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Kein Name ist höher. Johannes 1,12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also an seinen Namen glauben. Johannes 14,13, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. In seinem Namen bitten. Die letzte Stelle, Kolosser 3,17, und alles, was ihr tut, im Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn, Jesus. Über Tun haben wir ja letzte Mal gehört. Hansi hat gesprochen, Lothar hat gesprochen, tut alles in der Liebe, haben wir gehört. Also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Deshalb habe ich den Herzpulli angezogen. Und alles, was ihr tut, tut im Namen Jesu. Nun, du tust es, du hast Jesus angenommen, du betest im Namen Jesus. Und jetzt brauchst du vielleicht wirklich Hilfe. Wir haben ja ein paar Beispiele gerade gehört. Wie ihr die Hilfe schon erfahren habt, obwohl, wie der Wolfgang sagt, Jesus noch gar nicht gekannt hat. Es war diese vorläufende Gnade. Und nun ein paar pikante Beispiele von mir, an die ich mich gerade erinnere. Das erste ist lange zurück, bevor ich in die Gemeinde kam. 45 Jahre, aber das ist noch so real. Miri, wo bist du? Du warst doch da. Okay, wir waren in einer Gruppe bei deiner Tante Sabine. Da waren wir zusammen in Tennenbronn. Deine Mama war auch dabei. Wir haben uns da getroffen. Wir hatten eine gute Zeit. Wir wollten heimfahren. Ich bin gefahren. Das Auto war voll. Und dann kommen wir raus und wir merken, oh, es ist glatt geworden. Aber wie glatt, das habe ich erst gemerkt, als ich Affentäle runterfahren wollte. Meinem Auto. Ich hatte keine Kontrolle mehr. Ich konnte nicht mehr lenken, ich konnte nicht bremsen. Und wir alle wie aus einem Mund, Jesus, haben wir gebrüllt. Und was dann passiert ist, also wir da ohne Kontrolle, es kommt ein Auto von unten hoch, dreht sich vor unseren Augen, kommt vor uns an der Seite zum Stehen, hält an und ich rutsche ganz gemütlich da drauf. Nichts ist passiert, bisschen was an meinem Außenspiegel, aber schon nichts. Das war der erste Fall. Und dann einmal auf der Autobahn, ich fahre da schön auf der Autobahn und jetzt kommt eine Baustelle, ich sehe das, aber irgendwie checke ich das nicht, dass die Überholspur gesperrt ist. Ich denke, wieso überholen die nicht? Ich wunder, überhol da. Und es war, plötzlich wusste ich warum. Zack, 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 zack. Ihr kennt doch diese hohen Pfosten mit dem Licht oben drauf. Die hatte ich dann auch direkt unter meinem Auto. Ach du gute Zeit, dann stand ich da ganz verloren. Jesus! Und dann, ich habe vorher nichts gesehen, aber plötzlich stand das Polizeiauto neben mir. Zwei Männer, Polizisten steigen auf. Ich gucke die ganz entgeistert an. Ich kann nur sagen, sie schickt der Himmel. Also so sind sie noch wohl noch nie empfangen worden. Die waren dann sowas freundlich von mir. Die haben die Dinger rausgemacht, haben mein Auto gecheckt, haben alles gemacht. Und dann haben sie gesagt, ich kann fahren. Sie haben hin, haben mir den Weg frei gemacht, haben mich eingeschleust. Und ich soll jetzt erstmal Kaffee trinken gehen. Okay, dann hatte ich noch eine dritte Situation, auch so mit Bewahrung. Ich habe in Villingen einen Parkplatz gesucht. Und naja, ich glaube, Frau Winzer, da ist einer, aber da muss ich über die Schienen fahren. Ich fahre über die Schienen durch, irgendwie komisch und bleib stecken. Da sitze ich dann mit meinem Auto. was mache ich, Jesus? Und keine Ahnung, war vorher niemand da. Plötzlich waren da zwei Männer, vielleicht waren es ja Engel tatsächlich. Kann sein. Ich soll mich ins Auto setzen, packen an und heben mich mitsamt dem Auto von den Schienen weg und bringen mich wieder in richtige Spur. Also, das waren meine Erlebnisse. Gut. Ah ja, und dann, die Jule hat sich jetzt, also Jule, mein Enkelkind, Marks Tochter, die hat sich jetzt leider ein Motorrad gekauft. Ich sage, Jule, das ist mir ja gar nicht so recht. Aber sage ich, du musst mir eins versprechen, wenn mal Gefahr ist, dann musst du einen Namen anrufen, dann ruf Jesus. Sagt sie, Oma, das mache ich. Hat mich beruhigt.
Meine Stimme ist schon ganz trocken. Ich kenne das.
Also, und was mir kürzlich nun über den Namen so bewusst geworden ist, ich habe Matthäus 1,21 gelesen, das ist die Geschichte, wo der Engel zu Josef kommt und sagt, nimm Maria zu deiner Frau, das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären und den Namen sollst du Jesus nennen. Namen, wir haben es über Namen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Zusammenhang. Also Namen haben eine Bedeutung. Jesus bedeutet, hebräisch heißt Jeshua, bedeutet Rettung, Befreiung, Hilfe, Wiederherstellung, gehört auch Heilung dazu, glücklich, selig machen. Also den Namen Jesus anzurufen, zu bekennen, auszusprechen, zu proklamieren, auszusprechen, ist so viel mehr als nur ein Wort, was du eben sagst. Es ist quasi eine Deklaration, eine Proklamation. Und dann habe ich geguckt, Wikipedia, die Synonyme für proklamieren lauten, erklären, bekannt machen, äußern, verlautbaren, publizieren. Dann heißt es, die Proklamation ist unerlässlich. Sie hat eine ihr eigene Kraft und Wirksamkeit. Und damit sie wirklich wirksam wird, muss sie auch vermittelt werden. Denkt an den Aussendungsbefehl.
Moment, das muss ich da, habe ich mir was. Na komm schon. Also
gut. Also und diese Aussage, die kommt von einem Wissenschaftler, Forscher und in erster Linie ist er Theologe. Und der schreibt da weiter. Das ist der Grund, warum die gute Nachricht, das Evangelium von Generation zu Generation erfolgreich weitergegeben wird und zahllose Menschen zutiefst verändern konnte. Es wurde nie nur proklamiert, es wurde immer auch vermittelt von Menschen, die es bestätigen, die es also bezeugen konnten. Ja, und es geht hier um einen Artikel, er spricht hier von der Kunst, den Menschen etwas beizubringen. Und dann sagt er, das Urbild aller Bildung ist demnach ein theologisches Bild. Und ich sage, ups, das mit der ganzen Proklamation, das ist Gottes Sache. Und dann sage ich, wenn das schon in der säkularen Welt funktioniert, wie viel mehr in der geistlichen? Jetzt hör zu, wenn wir also den Namen Jesus proklamieren, benutzen, anrufen, singen oder aussprechen, tut sich was in der unsichtbaren Welt. Der Himmel reagiert, der Himmel jubelt, die dämonische Welt zittert. Die Engel zum Beispiel, sie warten auf unser Wort. Psalm 103, 20. Lobt den Herrn, ihr dienstbare Engel, ihr starken Helden, die sein Wort ausführen und seine Befehle entgegennehmen. So steht es in der Basisbibel. Oder Jesaja 45, 11, ganz stark. Über das Werk meiner Hände gebt mir Befehl. Es ist Elberfelder, heißt, solltet ihr mir Befehl geben? Und dann ist eine Fußnote, da heißt, das ursprünglich hieß, über das Werk meiner Hände gebt mir Befehl. wurde also geändert. Echt blöd, gell? Also, denkt daran, wenn ihr den Namen Jesus benutzt, was das bedeutet und was für eine Waffe er euch in die Hand gegeben hat. Und dann frage ich mich jetzt, sind wir uns wirklich unserer Identität bewusst? Wir sind eine neue Schöpfung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17. Und wir sind Botschafter. Es geht dann weiter. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und ihr seid nun Botschafter, Gesandte an Christus statt und sprecht, lasst euch versöhnen mit Gott. Wisst ihr, was das bedeutet, ein Botschafter zu sein? Wir vertreten hier den Himmel auf Erden. Ist uns bewusst, was Gott uns anvertraut hat? Wer an mich glaubt, wird die Werke auch tun, die ich tue, und größere, Johannes 14, 12. Und welchen Auftrag er uns gegeben hat. Matthäus 10, Vers 1. Und als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Dann Vers 7. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätze, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und dann hat er gesagt, wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist kam und dann hat die Apostelgeschichte begonnen und sie haben es gemacht. Und die ist nicht zu Ende. Ja, unsere liebe Ingrid Sonnenburg, die würde jetzt sagen, ja, wir sind jetzt in Apostelgeschichte 29. Das war immer so ihrs. Okay, also, da muss ich sagen, ich habe das noch nicht so voll begriffen, noch nicht so richtig verinnerlicht. Klar, haben wir auch schon gehört, mein Kopf, der weiß das sehr gut, aber mein Herz kann es noch nicht so ganz begreifen, beziehungsweise nur zum Teil. Aber irgendwie hat es mich ergriffen, seit ich diesen Traum über Galater 2,20 hatte, vor etwa 15 Jahren. Das muss ich euch nochmal erzählen. Ich war ja früher ein Kämpfer vor dem Herrn, geistliche Kriegführung, das war meins. Ich habe meinem Namen alle Ehre gemacht. Nämlich Edith bedeutet, die um ihren Besitz, um ihre Erde kämpft. Ja, ehrlich? Also, und dann, ich hatte eine schwierige Situation und ich habe mal wieder gekämpft, in der Nacht, im Traum, wie verrückt. Und dann hat mich Gott gestoppt und hat zu mir gesprochen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und was ich noch lebe, im Fleisch lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und mich selbst für mich hingegeben hat. Es war so stark, ich bin dann aufgewacht. Und ich gucke auf die Uhr, es ist 2.20 Uhr. Galater 2,20, es ist 2.20 Uhr. Und seitdem haben sich die Prioritäten in meinem Leben verändert. Ich kämpfe immer noch, aber meine Priorität ist nicht mehr der Kampf, sondern meine Priorität ist Christus in mir. Ich bin so froh, Jesus lebt in mir, erinnert euch? Gut, Lothar hat kürzlich gesagt, alles in Liebe zu tun verlangt Einüben und Training und ist Hartwerk, stimme ich zu. Und so ist es auch, das Herz von all diesen Realitäten zu überzeugen. Auch das erfordert Training, Einüben, auch das ist wirklich hart Werk, aber irgendwie müssen wir anfangen. Nun, vielleicht spürst du, der eine oder der andere, auch die Sehnsucht, die ich habe, nach mehr, mehr von dieser Realität zu erleben. Ich will mehr. Ja, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Kolosser 1,27. Dann sag doch einfach, Herr, ich möchte ein Gefäß für dich sein. Deine Herrlichkeit, dein Leben soll in mir und durch mich sichtbar werden. Gebrauche mich. Bitte schenke mir Heilig Geist geführte Begegnungen und Situationen. Dann könnte Folgendes passieren. Ich sage euch mal ein paar Beispiele, wie ich das erlebe. Das ist dann gar nicht schwer. Du musst nicht krampfhaft. Ach, ich sollte das doch tun. Ich muss doch Menschen von Jesus erzählen. Ich muss dies tun und ich muss jenes tun. Also dann passiert zum Beispiel Folgendes. Ich bin beim Lidl. Ich stehe bei den Bananen. Ein Mann steht neben mir. Er sagt, was suchen Sie? Ich sage, Bio-Bananen, sagt er. Nicht Bio, Himmel, sage ich, einverstanden. Wir gehen auf die Seite und wir reden einfach über den Himmel, über Gott, über das Reich Gottes, über alles Mögliche. Ich tast mich so ein bisschen ran, wo er geistlich steht. Auf jeden Fall, eins ist klar, er liebt Jesus total. Er kommt aus dem Katholizismus her. Ich habe dann so ganz vorsichtig versucht, ihm ein bisschen was zu erklären und so weiter. Und hat er gerne angenommen. Er war sehr offen für mehr. Und am Schluss habe ich ihm noch eine Broschüre. Also ich gehe nie einkaufen, ohne dass da nicht irgendwelches Material in meinem Korb ist. Für die Fälle aller Fälle habe ich das Richtige gehabt. Ich habe es ihm gegeben, hat er dankbar angenommen, hat sich verabschiedet, hat mir noch einen Handkuss gegeben. Genau. Die nächste Situation, ein paar Straßen von uns weg, da ist der Postbus. Ich habe angehalten, weil ich wollte den Postboten was fragen. Ich warte also auf den Postboten. In der gegenüberliegenden Seite sehe ich, dass eine Frau hin und her läuft. Ich kenne sie vom Sehen, aber groß mit ihr noch nie gesprochen. Plötzlich kommt sie über die Straße, krempelt ihren Arm hoch, streckt mir ihren Arm hin, mit Ekzemen, mit allem Möglichen, sagt: Was soll ich denn da tun? Ich habe natürlich Jesus proklamiert, sofort. Ich sage, also ich kann da nichts tun, aber ich weiß, wer was tun kann. Und wenn Sie Jesus als Arzt proklamiert, wenn Sie möchten, bete ich gerne für Sie. Ja, bitte. Ja, ich bete für Sie, ich nehme Autorität über diese Krankheit, ich spreche Heilung rein. Aber ich hätte mir gewünscht, dass alles verschwunden wäre, war es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall, ich habe proklamiert, wenn wir es gehört haben von Pomrin, und dann soll man ja vermitteln. Ich habe ihr vermittelt, das Evangelium der Gnade. Ich habe gefragt, kennen Sie Gott, sind Sie gläubig? Na, was man halt so sagt. Sie sagt dann, meine Eltern waren gläubig. Oh, gut. Also, wir haben uns verabschiedet und sie hat natürlich auch was zum Lesen gekriegt. Das ist immer gut, Worte vergisst man so schnell, aber wenn man was in der Hand hat, was man lesen kann, ist immer gut. Kürzlich mal war ich beim Hautarzt, beim Tschech. Ich saß da im Wartebereich. Da kommt eine Frau, ich merke, sie ist so ein bisschen unsicher und sagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich weiß gar nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Dann setzen Sie sich doch einfach neben mich. Macht sie dann. Ja, wir reden innerhalb von wenigstens, von ein paar Minuten schon. Wissen wir kommen aus derselben Familie. Eine geisterfüllte Frau aus Bad Dürrheim von der Pfingstgemeinde. Sie erzählt mir, dass sie kürzlich ihren Mann verloren hat und mit dement. Aber dass sie so einen Frieden hat in Gott. Und sie erzählt mir dann von 1. Korinther 13. Und ich sitze da und war gerade ein Buch am Lesen. Gerade angefangen, in vollkommener Liebe leben wollte ich lesen. Und da war gerade 1. Korinther 13. Dann die Stimme, schenkt das Buch. Ich sag, du, ich glaube, ich soll dir das Buch schenken. Willst du das haben? Er sagt, ja, ja, klar. Ich gebe es ihr. Kannst du mir nicht deine Telefonnummer geben? Klar. Ich kruschel so in die Tasche und suche mein Visitenkärtchen. Endlich finde ich es. Und dann wurde ich schon reingerufen. Und als ich rauskam, war sie weg. Aber sie hatte ja meine Nummer. Dann hat sie mich angerufen und gesagt, oh, du, also das Buch, das ist so super. Also das war absolut Gott, dass ich dich kennengelernt habe, dass wir uns getroffen haben. Einverstanden. Seitdem sind wir in Kontakt. Also solche Sachen passieren dann. Habt ihr noch Lust für zwei Zeugnisse? Okay. Also, es war nach meiner OP mit dem Hautkrebs und das ganze Zeug. Ich war gerade nach Hause gekommen, hatte noch die Drainage am Bein und sollte das Bein hochlegen, liegt so auf dem Sofa. Ich weiß nicht, habe ich geschlafen, so gedöst, halb wach, halb im Schlaf. Plötzlich, ups, was ist denn das? Hier in mir kluckert es so. Ich wusste, mit meinem Bauch ist alles in Ordnung, kluckert. Aha. Ströme lebendigen Wassers, Johannes 7. Ich habe dann gar nicht gefragt, Herr, was soll das, was soll ich machen? Ich bin aufgestanden, habe meinen Einkaufskorb genommen, bin in die Stadt. Und ich kann euch sagen, also so viele Gelegenheiten hatte ich einfach noch nie zu proklamieren, den Namen Jesus zu vermitteln. Die waren einfach da. Und eine Frau, oh, die ist da super, mit der habe ich schon öfter geredet. Und die war so offen und die hat alles, schluckt immer alles, saugt immer alles aus, was ich ihr sage. Sie war da mit ihrem behinderten Mann, der war schon 90 und war im Pflegeheim. Und die ist mit ihm da ein bisschen rumgelaufen auf dem Marktplatz. Und ich wusste, dass ihr das furchtbar war, dass sie ihren Mann ins Pflegeheim geben musste. Gut, ich habe einfach ein bisschen Trost reingesprochen und halt von Jesus erzählt, ich weiß nicht mehr was. Wir haben uns dann verabschiedet. Ja, und kürzlich dann, ja, ist ihr Mann verstorben. Und ich habe ihr natürlich ein Kärtchen geschickt und dann, das muss ich euch das vorlesen, was sie geschrieben hat. Sie hat mir dann zurückgeschrieben: Ich möchte meiner Danksagung noch etwas hinzufügen, denn Ihre mitfühlenden und tröstenden Worte und so weiter haben mir so gut getan. Sie sind ein Mensch, welcher im Glauben steht, dies fühlt man. Und ich empfinde ebenso. Mir ist es ein ganz, ganz großer Trost und so weiter und so fort. Und ich weiß, mein Mann bei Gott. Also es hat einfach Auswirkungen. Oder noch ein letztes Zeugnis, mein Schwager, der ist im Pflegeheim in Triberg, da wo übrigens auch der George ist. Und wir haben ihn besucht. Er hat sein Leben Jesus gegeben, aber er ist dement, er weiß es immer nicht mehr. Dann lasse ich ihn immer wieder sagen: Richard, sag mal einfach, Jesus, ich gehöre dir. Jesus, ich gehöre dir. Oder was mir gerade kommt. Eben, wir saßen da und eine Frau war mit am Tisch. Mein Mann war dabei. Und dann erzählt sie so: Ja, ihr geht's ganz schlecht und sie ist so einsam und vor kurzem, innerhalb von kurzer Zeit nacheinander ist ihr Mann gestorben, ihr Sohn gestorben und sie ist allein und ist einsam. Mich hat echt das Erbarmen gepackt und ich sag dann zu ihr, ich habe selber keinen Trost, aber ich kenne einen, der trösten kann. Ich habe Jesus als den Tröster proklamiert und ob ich für sie beten darf. Bitte, das wollte ich so gerne. Ich hatte sie dann so fest in meinen Armen und habe, ja, Jesus, die Liebe Jesu, den Trost Jesus, die Hilfe Jesu einfach hineingesprochen und habe für sie gebetet. Und dann hatte ich noch so eine ganz schöne Broschüre, die ich eigentlich mal dem Georgi geben wollte, ja, wo alles drinsteht, was man so, was einem gut tut und ja, das habe ich ihr gegeben, hat sie sich sehr gefreut. Und als wir jetzt wieder beim Richard waren, da sagt er, du, die Frau ist gestorben. Also denk nicht, wenn Gott dir irgendwas aufs Herz legt, dann mach's bitte. Es könnte um Leben und Tod gehen, tatsächlich. Okay. Ja. Also. Ja, und jetzt frage ich euch mal. Ihr wollt doch auch mehr. Ich habe Rückmeldung gehört. Sollen wir nicht einfach das Gebet mal zusammensprechen, was ich euch vorgelesen habe? Ja? Also dann, bet vor, ihr betet nach. Also, Herr, ich möchte ein Gefäß für dich sein. Ich möchte ein Gefäß für dich sein. Deine Herrlichkeit, mein Leben, soll in mir und durch mich sichtbar werden. Soll in mir und durch mich sichtbar werden. Gebrauche mich. Bitte schenke mir Heilig Geist geführte Begegnungen und Situationen. Heilig Geist geführte Begegnungen und Situationen. Amen, so sei es. Also, und es kommt also nicht automatisch, dass du irgendwie ja, das alles erlebst oder dass die Liebe einfach da ist oder was Lothar auch gepredigt hat. Es kommt nicht automatisch. Ja, Gott hat alles getan. Der Opfertod Jesu am Kreuz von Golgatha genügt. Er hat ausgerufen. Was hat er ausgerufen? Es ist vollbracht. Aber wir müssen darauf reagieren. Wir müssen es ergreifen. Es ist keine religiöse Aktivität. Es ist vielmehr eine positive Reaktion auf etwas, was Gott getan hat. Er hat uns alles bereitgestellt, dass wir das tun können. Epheser 1,3, haben wir auch schon gehört, wir sind gesegnet mit jeder Segnung in der Himmelswelt. Ihr seid, wir sind gesegnet mit jeder. Was bedeutet jeder? Jeder bedeutet jeder. Gut. Dann, das muss ich mal nachlesen, 2. Petrus 1, was da steht. Petrus 1,3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr dadurch Teilhafter der göttlichen Natur werdet. Können wir das wirklich begreifen? Teilhaber. Ihr seid Teilhaber der göttlichen Natur, wie Gott, wie Jesus in der Welt war, wie Jesus jetzt ist im Himmel, seid ihr. Wir sind mit ihm versetzt in himmlischen Erden, wir sind mit Jesus, wir gehören zu ihm. Wir haben vom Leib gehört, ist denn der Kopf und der Leib getrennt? Es gehört doch zusammen. Wir sind Stück von ihm, er in uns und wir in ihm. Das ist doch großartig. Und dann geht es aber weiter. Vers 5 steht dann, reicht in eurem Glauben da Tugend und so weiter, Erkenntnis. Und es ist in der Elberfelder ein bisschen schwierig. Ich habe verschiedene Übersetzungen deshalb mal angeguckt. Das Buch oder die Basisbibel eigentlich mit verständlicheren Worten ausgedrückt, würde ich sagen. Deshalb, weil wir das sind, weil wir göttlicher Natur sind, weil wir alles bekommen haben. Deshalb bemüht euch, dass euer Glauben, dass zu eurem Glauben das richtige Verhalten kommt. Lothar, bist du einverstanden? Ja. Dass wir wie eine neue Schöpfung handeln. Es ist Hardwork. Es fordert Einüben und Training. Es fließt nicht einfach vom Himmel. So. Nee. Es bedeutet aktivieren, einüben, trainieren, anwenden. Okay. Er hat uns alles bereitgestellt, dass wir das tun können. Nun sind wir an der Reihe. Dann, das muss ich unbedingt noch sagen. Nicht, dass ich euch jetzt erschrecke. Es geht hier ja nicht um unsere Errettung, dass wir in den Himmel kommen. Das ist doch klar, oder? Es geht um geistliche Reife. Es geht darum, den Himmel auf die Erde zu bringen. Wie im Himmel, so auf Erden. Beten wir doch, oder? Darum geht's. Gott möchte eine Gemeinde, die reif ist. Epheser 4, wo es heißt über die Gaben. Gott hat in die Gemeinde gegeben, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, zur Zurüstung des Leibes, dass wir in die volle Mannesreife kommen, jeder von uns. Nicht, ja, lass den Propheten machen. Wir sind froh, dass wir hier die Monika haben. Die Gemeinde braucht es, er hat es gesetzt. Und wir sind froh, dass wir Lehrer haben, dass wir Hirten haben. Matthias mit seinem Hirtenherz. Hier die Lothar und wie alle, die predigen oder die so viel Arbeit tun. Könnt jeden angucken, wir sind froh. Ja? Aber wir sollen in die Reife kommen und deshalb sind die auch da. Dass ihr uns zur Reife bringt, durch euer Wort, durch das, was ihr einfach tut. Wir sind sein, ja, noch ein Vers, den ich auch so mag. Römer 8,9 heißt, die Schöpfung sehnt sich nach der Offenbarung der Söhne Gottes. Wäre ich ein Sohn Gottes? Also, die Schöpfung sehnt sich, dass offenbar wird, dass Jesus in euch offenbar wird. Er ist ja schon offenbar, aber noch mehr. Es gibt immer noch mehr, oder? Ja, dass sichtbar wird, dass Jesus sichtbar wird, weil Jesus ist jetzt im Himmel, er tut nichts mehr. Wir sind mit ihm versetzt und er hat uns jetzt, wir sind sein Leib und wir sollen jetzt in seine Fußstapfen. Wir sollen die Werke tun und größere, ihr wisst es. Wir sind sein Gebilde in Jesus Christus geschaffen zu guten Werken, damit wir in ihnen wandeln sollen, steht in Epheser 2,10. Und haben wir auch schon gehört, was ganz wichtig ist, wir brauchen einander. Die Fülle liegt nicht im Einzelnen, sondern eben im Leib. Wir brauchen einander. Jeder ist ein anderes Teil vom Leib. Nicht jeder ist ein Auge, nicht jeder ist ein Fuß, das wissen wir ja. Also Hebräer 10,24, lasst uns aufeinander Acht haben und zur Liebe und guten Werken anreizen. Ich bin auf der letzten Seite angekommen. Halleluja. Also, so lasst uns nun auf die kleinen Impulse des Heiligen Geistes achten. Jeder ist wichtig im Reich Gottes. Jede ist wichtig im Reich Gottes. Und darum geht es ja schließlich, das Reich Gottes. Jeder kann und soll dazu etwas beitragen. Du musst ja nicht gleich Tode auferwecken. Natürlich kannst du das, das wäre super. Wir warten darauf auch. Das gehört dazu, zu unserem Auftrag. Ja, und ich möchte auch auf keinen Druck legen. Ich möchte euch einfach ermutigen. Wir alle können Jesus proklamieren oder zumindest und vermitteln. Zumindest können wir proklamieren. Wir können doch den Namen Jesus anrufen, aufrufen über Situationen. Gibt keiner, der das nicht kann. Also du kannst den Namen Jesus proklamieren über Situationen. Du kannst den Namen Jesus auf Menschen legen. Das mache ich oft. Praktisch, du fängst von hinten an. Du hast vielleicht schon versucht zu vermitteln. Ja, aber die wollen einfach nicht hören. Also da bin ich, da stehe ich. Das mache ich schon 45 Jahre mit meinem Mann. Der will einfach nicht das kapieren. Also was mache ich? Ich gebe niemals auf, weil Gott hat klar gesprochen. Er wird sich offenbaren. Er wird es schaffen. Okay. Ich bin gegangen und habe gesagt, ich predige heute. Kannst du bitte für mich beten? Und der macht so einiges mit seiner Frau. Ich kann es euch sagen, es ist nicht leicht für ihn. Also, ich habe proklamiert, du proklamierst und nun legst du einfach den Namen Jesus auf ihn. Wir wissen ja, wenn wir den Namen Jesus auflegen, der Himmel reagiert. Ja, da geschieht etwas. Und du musst sie nicht sagen. Du kannst es einfach machen, ohne dass sie es wissen. Ja, wenn du am Ende deiner Weisheit angekommen bist und sie nicht hören wollen und nicht reagieren, wenn du ihnen Jesus nahebringen willst, dann liegt jetzt eine Proklamation auf ihrem Himmel, die die übernatürliche Welt, der Heilige Geist oder auch die Engel benutzen kann und wird. Erinnere dich an die Bedeutung des Namens Jesus. Nun, was auch ganz gut ist, und vielleicht sagt der eine, aber wenn man nicht weiß, was man sagen soll, man kann was weitergeben. Und ich habe da ein paar Zeitschriften mitgebracht. Ich habe ja mal diese Live-Zeitschrift, Matthias hat sie auch für gut befunden damals, habe ich mir bestellt, 400 Stück, und habe die verteilt. Zum Beispiel habe ich sie ausgelegt in der Praxis vom Hausarzt, natürlich nicht ohne sein Einverständnis. Ja, ich war bei ihm in der Sprechstunde und habe ich gesagt, Herr Dr. Probst, er weiß ja, wo ich lang gehe. Ich habe da was, ich möchte so gerne ins Wartezimmer legen. Darf ich das? Er hat sich angeguckt, hat durchgeblättert. Ja, einverstanden. Ja, oder beim Physiotherapeuten oder hier und da und dort in der Buchhandlung bei Haas. Darf ich das? Christliche Buchhandlung, darf ich das auslegen? Ja. Na gut, ich habe alle 400 verteilt und jetzt war ich ja in der Klinik. Ich hatte ja diesen Hautkrebs und da musste ich nachher noch in die plastische Chirurgie, weil der Lymphknoten raus musste. Und ja, ich sage euch einfach mal kurz die Geschichte, warum ich wollte unbedingt, dass dieser Professor Banat, der mich operiert hat, der sollte diese Zeitschrift auch bekommen. Und ich hatte kein Stück mehr. Und ich sage euch mal, warum er die bekommen sollte. Wir waren dort, mein Mann und ich, zur Vorbesprechung. Er guckt die Daten an, unser Name Winzer. Oh, wo haben Sie Ihren Weinberg? Ich sage, mein Mann sitzt da und er kann es nicht ausstehen, wenn seine Frau wieder schon von Gott erzählt. Aber ich muss doch. Ich grinse einfach meinen Mann an. Ich sage, tut mir leid, Schatz. Und dann zum Professor Banat. Ich arbeite im Weinberg Gottes. Ja, und dann, ich bin dann untersucht worden, mein Mann ist dann raus, hat das Wartezimmer, denkt, er geht mal lieber. Das war auch gut, dann konnte ich schön mit ihm reden, habe ihn noch gesegnet für die OP und er hat gesagt, als ich gesagt habe, ich arbeite im Weinberg Gottes, das ist sehr gut, hat er gesagt. Das fand ich schon mal gut. Dann denke ich, naja, ich muss ihn auch segnen, durfte ich auch. Okay, und dann bin ich, die OP war fertig und was ich da alles erlebt habe, kann ich jetzt nicht alles erzählen. Und dann war ich also wieder zu Hause und bin immer wieder zur Nachkontrolle in die Klinik gegangen zu ihm. Und ich dachte, ich brauche unbedingt diese Zeitschrift. Gut, schreibe ich da mal eine E-Mail hin. Haben Sie nicht noch von diesen Zeitschriften? Nein, haben wir leider nicht mehr, sind nicht mehr aufgelegt. Aber ich habe nicht locker gelassen, nicht eine Handvoll wenigstens. Ich brauche unbedingt ein paar, ich brauche eine für die Klinik. Gucken mal, gut. Und dann kam eine E-Mail. Oh, okay, wir haben noch ein Paket im Keller gefunden, also 400 Stück. Wir schicken es Ihnen, Sie müssen es auch nicht bezahlen, nur die Portokosten. Juhu! Und dann, ich habe ein Bündel mitgenommen in die Klinik, aber dann beim letzten Gespräch war leider der Professor nicht da, einen anderen Arzt halt. Ich habe dann mein Anliegen gesagt. Er sagt dann, ja gut, ich soll's einfach im Sekretariat abgeben, denen nochmal sagen und sie sorgen dafür, dass er es kriegt und dass es verteilt wird. Ja, also ich habe einfach gebetet, dass es an die richtigen Stellen kommt. Das war's dann. Okay, und jetzt habe ich hier mal so einen Schwung mitgebracht. Ich lege da dahin. Matthias, erinnerst du dich? Ja. Ich habe es euch gegeben und du hast gesagt, es ist gut. Und wenn du sagst, es ist gut, dann ist es gut. Also es ist gar nicht religiös geschrieben, nicht aufdringlich, den kann man jedem geben. Und es ist gut, wenn man sowas in der Hand hat, es ist ein Anfang. Und ich lege das dahin und wer will, kann sich dann nachher irgendwie da was nehmen. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Okay, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, euch nicht überfordert und ich sage Amen.
Danke, Edith. Ja, wertvoll. Und es ist so schön und wertvoll zu sehen, wie dein Herz brennt. Das ist wirklich. Und ja, das fließt über in unser Leben und ermutigt mich auf jeden Fall auch wirklich. Ich mache kleine Schritte, aber kleine Schritte sind besser als Stillstand. Deswegen möchte ich auch dir Mut machen, ja, wenn du es auf dem Herzen hast, auch auf andere Menschen zuzugehen. Das ist manchmal echt eine Überwindung, aber es wird reichlich belohnt. Weil wir jetzt schon ziemlich spät haben, würde ich vorschlagen, ich lese noch schlagwortartig vor, was die nächsten Tage und auch die nächsten anderthalb Wochen mit sich bringt. Und danach haben wir nochmal ein Lied, da kann man das nochmal setzen lassen. Also heute Abend und auch nächster Sonntagabend ist auch hier wieder im Haus ukrainischer Alpha-Kurs. Da freut sich die Friedi und die, nicht nur die Friedi freut sich, sondern es tut einfach der Gruppe gut, wenn du sie im Gebet mitträgst. Am 23. Februar ist hier im Rotwaldhaus wieder das Rotwald-Café eröffnet. Freitagabend, nachmittags, 16 Uhr geht's los. Herzliche Einladung dazu, mal einen leckeren Kaffee mit einem Gast, kann man sich gerne hier einfinden. Dann am Samstag, der 24. Februar, findet um 19 Uhr das Dream Team Forum statt. Herzliche Einladung an alle Leiterinnen und Leiter. Am Sonntag, der 25.2., das ist heute in einer Woche, findet hier im Haus ein Familiennachmittag statt. Dazu auch herzliche Einladung. Alle, die Familien kennen, ladet sie gerne hier ein, dabei zu sein. Am 2. März findet ein Forum Next Generation statt. Da weiß ich jetzt nicht so viel drüber, aber ich denke, die Eingeladenen wissen es, genau. Am 3. März, das ist genau in 14 Tagen, treffen wir uns dann wieder zu unserem nächsten Gottesdienst. Heute ist jetzt auch noch im Nachgang Face-to-Face im Kinderraum. Und wer noch ein bisschen Zeit hat, freuen wir uns drüber, wenn noch Brezeln und Kaffee, wenn du da noch zum Gespräch mit dabei bist drüben. Die Heike meldet sich gerade noch. Danke, ja, genau. Also wer sich noch nicht entschieden hat, einer Kleingruppe beizutreten, macht das noch. Die gehen jetzt dann los, ja.